Liebe Geschwister, wir sind nun seit einigen Wochen in den Psalmen unterwegs. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jedes Mal bei jedem Psalm neu begeistert, wie zeitlos und wie lebensnah diese alten Worte sind, wie sie heute in unsere Situation hineinsprechen. Letzten Sonntag ging es um göttliches Glück fürs Leben. Nun, wie wir jetzt im Lied gehört haben, leider mischt sich unter unseren Lobpreis, unter unser Glück auch Leid dazwischen. Und heute geht es darum, wie man dieses göttliche Glück, in dem die erlösten Kinder Gottes, die Gerechtfertigten, die Geretteten leben, wie dieses Glück auch in schweren Zeiten beibehalten werden kann. Ich gehe davon aus, dass die Folie jetzt da ist. Ich hatte heute so eine Not erlebt, kurz vor dem Gottesdienst teilt mir die Technik mit, dass die Folie nicht ankam, die man per E-Mail weiterschickt. Und ja, 3 Minuten vor 10 musste ich noch nach Hause fahren und schnell die Folie runterladen, weil ich eben mein E-Mail-Programm gewechselt habe und es unterstützt das Format nicht, ja. Und so kommt man in Not in verschiedenen Situationen und Gott lässt es zu in unserem Leben. Aber ich bin dankbar, dass es geklappt hat. Das ist der Segen, wenn man so nah am Gemeindehaus wohnt, dann kann man noch kurzfristig ja was auf die Beine stellen. Vielen Dank, liebe Technik, für eure Geduld. Wir wollen uns den Psalm anschauen. Der Psalm hat 15 Verse. Wir lesen den Psalm. Ich lese ihn nach der Luther-Übersetzung, Luther 2009. Der ist auch abgebildet. Wer keine Bibel dabei hat, der kann den mitverfolgen. Ein Gebet Davids. Herr, höre die gerechte Sache. Achte doch auf mein Schreien. Vernimm mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Von dir ergeht das Urteil über mich. Deine Augen schauen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und siehst es bei Nacht an. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht versündigen soll. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich nach deinem Wort, nach dem Wort deiner Lippen, vor dem Weg des Gewalttätigen. Erhalte mein Gang in deinen Wegen, damit meine Tritte nicht abgleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir. Höre mein Reden. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die bei dir Zuflucht suchen, vor denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel. Beschütze mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich überwältigen, vor meinen Feinden, die mich gierig umzingeln. Ihr Herz verschließen sie, stolz reden sie mit ihrem Mund. Wo wir auch hingehen, umgeben sie uns. Ihre Blicke richten sie darauf, uns zu Fall zu bringen, wie ein Löwe, der nach Beute sucht, wie ein junger Löwe, der im Dickicht lauert. Herr, steh auf, tritt ihm entgegen, demütige ihn, Errette meine Seele vor den Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten mit deiner starken Hand. Herr, vor den Menschen dieser Welt, die alles im Leben haben, denen du den Bauch füllst mit deinen guten Gaben, die viele Söhne haben und ihren Kindern das Übrige hinterlassen. Ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen. Ich will mich satt sehen an deinem Bild, wenn ich erwache. Ja, ein Psalm, der es in sich hat. Es hat eine Wucht in sich. Viele Psalmen, die wir auch durchgenommen haben, die beschreiben das Leben Jesu Christi. Und auch in diesem Psalm ist ein deutlicher Hinweis auf das, was Jesus Christus in seinem irdischen Leben durchgemacht. Wir haben hier von Leid gehört. Und dieses Leid, wie es hier beschrieben ist, das hat Jesus in vollen Zügen erlebt. Er hat gebetet. Und er hat Errettung erfahren von Gott. In Hebräer 5, Vers 7, da wird uns ganz deutlich gesagt, eigentlich dieser Psalm zusammengefasst. Und er, der Herr Jesus Christus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Aber dieser Psalm ist auch zugleich für uns ein Trost, Stärke und er gibt uns Orientierung für unsere dunklen Tage. Das dürfen wir immer wieder anwenden für uns als Kinder Gottes. Ich habe diesen Psalm wie folgt überschrieben: göttliche Zuflucht in Not. Wie gesagt, letzten Sonntag hatten wir göttliches Glück fürs Leben. Und wenn die Not kommt, dann bietet uns Gott auch ja, seine Zuflucht, seinen Schutz an in dieser Not. Interessant, um welche Not es hier bei David ging. Nun, es war eine Not, die von Menschen verursacht wurde. Und in einigen Versen können wir das nachlesen. Ich habe das hier rot hervorgehoben. Es sind Menschen um ihn herum, die Schlimmes treiben, die gewalttätig sind in Vers 4. Sie sind frech. Frech nicht nur ihm gegenüber, sondern Gott gegenüber. Sie erheben sich gegen Gott, gegen seine rechte Hand. Es sind gottlose Menschen in Vers 9 und 13. Es sind Feinde, Feinde Davids und Feinde Gottes. Er bezeichnet sie wie Löwen, die wie reißende Tiere, die nach Beute Ausschau halten. Und dann sagt er, es sind Leute, es sind Menschen dieser Welt. Können wir uns vorstellen, von solchen Zeitgenossen umgeben zu sein, unter ihnen ständig zu leben? Aber nicht nur das. Diese Menschen, die haben tatsächlich etwas im Sinn. Und in weiteren Versen, da lesen wir, dass es Menschen sind, die gewalttätig sind. Es sind gewalttätige Menschen. Sie wollen ihn von Gottes Weg abbringen. Sie wollen David überwältigen und umzingeln ihn gierig. Sie reden stolz
von über Gott. Sie erheben sich gegen ihn und reden stolz vor David. Sie wollen ihn eindeutig zum Fall bringen. Und sie lauern auf ihn. Er ist für sie wie eine Beute. Nun, ihr lieben Geschwister, es ist ganz logisch, wenn wir nüchtern auf diese Situation schauen, so können wir sagen, David, du hast absolut keine Chance. Du wirst niedergemacht, du wirst erledigt. Und in dieser hoffnungslosen Situation wendet sich David im Gebet zu Gott. Und dieser Psalm, der ganze Psalm ist ein Gebet, er wird auch als ein Gebet bezeichnet. Es gibt, glaube ich, noch mal 2 oder 3 Psalme, die so bezeichnet werden, ein Gebet oder ein Gebet Davids. Nun, welche Ursache steckte dahinter, hinter diesen Angriffen der Menschen? Es wird uns in Vers 1 gesagt, David betet, ein Gebet Davids, Herr, erhöre die gerechte Sache. Was war das für eine gerechte Sache, für die er so bedroht wird und die Menschen dran sind, ihn zu vernichten? Nun, wir wissen, dass nachdem Gott den König Saul verworfen hat, beruft er David zum König. Und aus Davids Nachkommenschaft sollte der Erretter, der Messias kommen. Das hat Gott ihm verheißen. Es gibt jemand, dem es überhaupt nicht gefällt. Das ist der Satan. Und er ist dran, den David zu vernichten. Er will es verhindern, dass diese gerechte Sache einmal Wirklichkeit wird. Er will den Plan vernichten und er setzt alles in Bewegung, um David irgendwie zu Fall zu bringen. Und hier in diesem Psalm benutzt er böse Menschen mit Saul an der Spitze, um David um diese Berufung zu bringen. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Tatsache, das müssen wir verstehen. Sobald ein Mensch die Gerechtigkeit Gottes in Anspruch nimmt, die er durch Jesus Christus bekommt, sofort steht er unter der Schusslinie des Satans. Auch die gerechte Gemeinde erlebt das. Die Geschichte der Gemeinde ist seit 2000 Jahren nichts anderes als eine Geschichte der Verfolgung, des Angriffs. Es ist eine unaufhörliche Bedrohung und Verfolgung durch den Feind. Aber durch solche Worte wie dieser Psalm haben Menschen zu allen Zeiten Trost und Stärke und Hilfe erfahren, wenn sie diesen Psalm gebetet haben. Nun, ihr Lieben, heute erleben wir in unserem Land, in unserer Stadt keine Verfolgung, keine Bedrohung. Aber dieser Psalm ist auch ein Hinweis für uns, wenn wir in persönlichen Nöten uns befinden. Und die haben wir zu Genüge. Lasst uns durch den Psalm ein wenig gehen. Die erste Sache, um göttliche Zukunft zu erleben, brauchen wir eine sichere Verbindung. Und das ist das Gebet. Die Not treibt David zu Gott. Und der ganze Psalm, wie ich schon gesagt habe, ist ein Gebet. Interessant war zu entdecken, in welcher Form betet David hier. Wir sehen, dass er Gott bittet. Und das sind solche Begriffe wie höre, achte, vernimm, bewahre, erhalte, neige, beweise, errette. David bittet Gott, dass er ihm gnädig ist, dass er ihm hilft. Dann sehen wir da so ein Flehen. ein Flehen ist, wenn er schreit, wenn er kein Wort herausbringt, wenn er zu Gott einfach ruft aus dieser Not. Und dann gibt es noch eine Form, die Aufforderung. Er fordert Gott auf, er sagt, steh auf, Gott, tritt ihm entgegen, diesem Löwen, der nach mir lauert. Demütige ihn, errette meine Seele mit deinem Schwert. Woher nimmt David diese Kühnheit, habe ich mir gefragt, mit Gott so zu reden, Gott fast Befehle abzugeben, was er zu tun hat? Nun, David kannte Gottes Zusagen und eine der wunderbaren Zusagen, die wir auch in den Psalmen finden, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist eine eindeutige Zusage, die David von Gott hatte. Wir haben das in der Kinderstunde gelernt und das auch unseren Kindern weitergesagt. Das ist die himmlische Telefonnummer 5015, Psalm 50, Vers 15. Das ist die Rufnummer Gottes. Und da können wir aufgrund der Zusagen Gottes, können wir uns immer wieder zu ihm wenden. Dann hat David Erfahrungen damit gemacht. Wenn er zu Gott kommt, dann reagiert er, dann antwortet Gott. Und in Psalm 3, von dem wir auch schon gehört haben, da sagt er, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, dann hört er mich von seinem heiligen Tempel. Was für wunderbare Zusagen. David wusste, die Verbindung zu Gott ist sicher. Er hat erfahren, dass Gott immer Zeit hat und er ist bereit zu handeln zu dem Zeitpunkt, wenn er es für richtig hält. Ihr Lieben, auch wir haben diese wunderbare Verbindung, das Gebet zu Gott. Wir werden immer wieder aufgefordert in der Schrift, mit Freimut vor den Thron Gottes zu treten. Und Hebräer 4, Vers 16, das ist so ein wunderbarer Vers, den ich hier auch zeigen und zitieren möchte. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Was für eine wunderbare Zusage. Ihr Lieben, Not treibt uns mehr ins Gebet als gute Zeiten. Deshalb ist es gut und wir sollten dankbar sein für Zeiten der Not, die wir erleben. Bei Gott dürfen wir unsere Not, unsere Klagen auch mit Nachdruck, mit Zuversicht loswerden. Wir können bitten, wir können reden, wir können flehen, seufzen, schreien. Gott versteht das und er erträgt das. Er hat volles Verständnis, wenn wir so zu ihm kommen. Vielleicht denkst du heute, von was redet er da? Welche Not? Ich habe keine Not, mir geht's gut. Ich habe eine Arbeitsstelle. Ich habe Geld, ich bin versorgt, mich verfolgt keiner, mich bedrängt keiner. Mir geht's einfach gut. Ihr Lieben, wie sieht das mit der Not um uns herum aus? Vielleicht sollten wir unsere Augen öffnen und um uns herum schauen. Es gibt die Not der verlorenen Welt. Laden wir diese Not auf uns. Und kommen wir zu Gott und schreien zu ihm und bitten ihn, dass er Menschen um uns herum, unsere Familienangehörige, Freunde, errettet. Ihr Lieben, es gibt Streit, es gibt Unversöhnlichkeit, es gibt Eheprobleme, es gibt Gottlosigkeit, Unmoral in unserer Gesellschaft. Und es zeichnet sich ab eine fehlende Leidenschaft für Gott bei vielen Christen. Es gibt genug Not um uns herum, mit der wir zum Gnadenthron Gottes immer wieder kommen können. Stellen wir uns unter diese Not und kommen wir im Gebet zu Gott, so wie David es tat. Gott lässt sich erbitten. Gott lässt seinen Arm bewegen. Das ist eine wunderbare Zusage. Es gibt eine sichere Verbindung, ihr Lieben. Das ist das Gebet, ein einfaches Mittel. Liebe Freunde, liebe Geschwister, betet. Beten wir öfters, beten wir viel. Nutzen wir die Versammlungen, wo die Gemeinde zusammenkommt zum Beten. Gott gibt uns ein wunderbares Mittel in unsere Hand. Die zweite Sache, göttliche Zuflucht in Not erfahren wir durch liebevolle Korrektur. Es sind Prüfungen in unserem Leben. Während David betet, wird ihm bewusst, dass er vor einem heiligen und gerechten Gott steht und ihm kann er nichts vormachen. Deshalb gibt er uns hier in Vers 1 diesen Zusatz: Mein Gebet kommt nicht von falschen Lippen, das weißt du, Gott. Hintergrund zu dieser Aussage war die Verfolgung Sauls. David erlebt eine furchtbare Verfolgung. Saul treibt ihn durch die ganze Gegend. Und es ergibt sich eine Gelegenheit, wo Saul in eine Höhle reinkommt, wo David bereits war. Er setzt sich vorne hin mit seinen Kriegern und schläft ein. Und die Krieger von David, als sie rauskamen, dann sagen sie zu ihm: David, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kannst du dich an ihm rächen. Und dann ist interessant, was David für eine Zusammenfassung macht, als er einen Zipfel von seinem Rock abschneidet, herausgeht, der Saul wird wach und dann sagt David folgende Worte zu ihm. 1. Samuel 24, Vers 16. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht vor deiner Hand. Und diese Worte formuliert er dann in diesem Gebet, das wir vor uns haben. Er sagt, von dir geht das Recht oder das Urteil über mich. Deine Augen schauen, was Recht ist. Er nimmt diese Worte und macht es wieder zu seinem Gebet. Er ist sicher, dass Gottes Augen kein Detail übersehen, weder in seinem Leben noch im Leben von Saul. Diese Prüfung und Läuterung hat sich David immer wieder in seinem Leben unterworfen. Wir kennen diesen wunderbaren Psalm, Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. David konnte in den Prüfungen sagen, du läuterst mich und findest nichts. War denn David wirklich sündlos und fehlerlos? Nein, in der Sache war er es. Ja, in dieser Sache war er schuldlos, wo ihn Saul verfolgt hat, wo er aufgrund der Zusage Gottes sein Amt antreten wollte. Aber in seinem Verhalten war es David nicht, nicht immer. Und wir wissen das aus der Schrift. Er war ein sündiger und fehlerhafter Mensch. Aber seine Gerechtigkeit, von der er hier spricht, die bezieht sich auf seine Ausrichtung auf Gott. Er hat sich immer wieder auf Gott ausgerichtet. Auch dann, wenn er gefallen ist, wenn er gesündigt hat, kam er zu Gott und bat um Vergebung. Und Gott hat ihm vergeben. Ihr Lieben, Not, Leid und Schwierigkeiten sind Zeiten, wo Gott einfach Bestandaufnahme in unserem Leben macht. Er prüft unsere Motive. Er prüft unser Fundament, er rüttelt dran. Er will wissen, worauf unsere Wünsche und unser Tun ausgerichtet ist, damit wir das auch verstehen und unser Leben korrigieren lassen. Lassen wir Gott in unser Leben hineinsehen, so wie David es hier formuliert. Du schaust mich an. Haben wir keine Angst, wenn Gottes Augen uns anschauen, wenn Gott uns beobachtet. Wisst ihr, viele Menschen haben Angst. Sie sagen, oh, ich habe Angst vor einem Gott, der ständig auf mich schaut. Aber es ist etwas Gutes, es ist etwas Heilsames, wenn Gott seine Kinder anschaut. Er vollzieht sein wunderbares Gnadenwerk an ihrem Leben. Und das ist schön so. Wisst ihr, ungläubige Menschen, die machen sich keine Gedanken. Scheinbar unterziehen sie sich nicht dieser Prüfung Gottes. Aber eines Tages kommt jedes falsche Motiv, jeder Gedanke, jede Ungerechtigkeit vor Gott. Es wird offenbar auch vor ungläubigen Menschen. Dann aber nicht zur Läuterung, wie es hier in unseren Versen ist, dann aber fürs Gericht. Gott wird Menschen dafür richten. Wie schön ist es, dass Gott heute an uns arbeitet und uns zumutet, Prüfungen. Es ist eine liebevolle Korrektur für unser Leben. Eine weitere Sache. Göttliche Zuflucht in Not erfahren wir durch klare Wegweisung, durch die Schrift, durch das Wort Gottes. Wisst ihr, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann handeln wir oft unüberlegt. Wir können Dinge sagen, wir können etwas tun, was überhaupt nicht dem Willen Gottes entspricht. Und David weiß, in diesem Wirrwarr benötigt er klare Wegweisung. Er stand in der Gefahr, mit seinen Verfolgern genauso umzugehen, wie sie mit ihm umgegangen sind. Und sein Wunsch ist es, nach Gottes Willen reden und handeln. Und er drückt es so aus, in Vers 7 und 8. Er bittet, er sagt, Gott, du gibst Zuflucht. Vers 3 bis 5, da sind wir. Ne? Er sagt, sein Mund soll sich nicht versündigen. Er hatte Angst davor, dass er in dieser Situation genauso handelt wie seine Feinde. Er will sich nach Gottes Wort ausrichten, nach dem Wort deiner Lippen. Und er will auf Gottes Weg bleiben. Er sagt, senke meine Schritte in deine Spur. Gott, das ist mir so wichtig, das möchte ich. Und das ist interessant, während David diesen Wunsch Gott gegenüber äußert, dann kommt auch die Antwort Gottes schon in den weiteren Versen. Und diese Verse macht er sich zum Gebet. Er sagt, Gott, du bist meine Zuflucht. Er sagt, du beschützt mich wie den Augapfel und unter dem Schatten deiner Flügel finde ich Schutz. Das sind Bilder, das sind ganz interessante und tiefgründige Bilder, ihr Lieben. Und alle drei Verheißungen, die David hier in den Sinn kommen, die finden wir im fünften Buch Mose. Und es sind interessante Verse, fünfte Buch Mose 5,33 und fünfte Buch Mose 5,32. Da finden wir exakt diese Bezeichnungen, die David verwendet für sein Gebet. Da steht, Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist und unter seinen ewigen Armen, da ist Zuflucht. Der nächste Vers, er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Merken wir, wie David hier das Wort Gottes verwendet, das ihm Wegweisung gibt, das ihm Schutz gibt. Lieben, in Zeiten der Not brauchen wir klare Orientierung. Und gerade in schweren Zeiten sind wir geneigt, Böses mit Bösem zu vergelten. Deshalb brauchen wir in unserem Leben Gottes göttliche Ausrichtung. Wir brauchen göttlichen Rat. Wir brauchen göttliche Führung. Und wohl uns, wenn wir in schweren Zeiten ein Vorrat von Gottes Wort in unseren Herzen haben. Römer im 15. Kapitel, Vers 4. Es ist ein interessanter Vers, der mich immer wieder in meinem Leben begleitet. Da steht es: Denn alles, was früher geschrieben wurde, das wurde für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und Trost der Schriften Hoffnung haben. Hier haben wir es, ihr Lieben. Wenn wir das Wort Gottes in uns haben, dann haben wir den Trost, dann haben wir die Hoffnung in allen Situationen unseres Lebens. Lieben, Gottes Wort hat die Schlagkraft nicht verloren bis heute. Wir können uns darauf verlassen. Nun meine Frage: Wie gut kennst du dich im Wort Gottes aus? Ist es dein Eigentum? Ist es dein Werkzeug? Wie viele Verse kennst du auswendig, die der Heilige Geist in solchen Zeiten für dein Leben anwenden kann, dir in die Erinnerung zu rufen? Es ist gut, ihr lieben Geschwister, wenn wir sturmfeste Bibelverse auswendig kennen, die uns helfen, wenn dunkle Wolken aufziehen. Deshalb ermutige ich uns, jeden Tag an diesem Wort Gottes dran zu bleiben. Da, wo das Wort Gottes studiert wird, kommen wir dahin und setzen wir uns diesem Wort Gottes aus. Es ist heilsam. Es wird uns leiten. Und die letzte Sache: Göttliche Zuflucht in Not erfahren wir durch veränderte Blickrichtung. Ein Blick auf Gott. Wisst ihr, David befindet sich noch mitten in der Not. Er erlebt eine heftige Verfolgung. Und ab Vers 9 bringt er in 5 Versen seine dramatische Lage vor Gott. Dabei ist er hin und her gerissen. Seine Blicke sind mal auf die Gottlosen gerichtet, auf die Feinde, wie sie ja ihr Herz verschließen. Es sind stolze Menschen, von denen er keine Barmherzigkeit erwarten kann. Dann wirft er seinen Blick wieder auf seine Not. Er sagt: Sieh, diese gottlosen Menschen, sie umgeben mich. Sie wollen mich zu Fall bringen. Sie überwältigen mich. Sie umzingeln mich. Da steht er wieder im Mittelpunkt. Er bemitleidet sich selbst. Und dann wirft er seinen Blick auf Gott. Sagt: Herr, stehe auf. Du kannst es, du kannst diese Situation richten. Du kannst die Menschen bedrohen, du kannst sie zum Stillstand bringen. Was mir hier aufgefallen ist, ist ein interessantes Detail. Irgendwann bittet er nicht, dass Gott ihn beschützt, befreit von diesen Menschen, sondern er sagt in Vers 13: Herr, stehe auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn, errette meine Seele. Und David wusste, wenn er diese Seelenruhe verliert, dann ist der Kampf verloren. Dann ist der Kampf verloren. Aber leider schweifen seine Blicke nochmal auf diese gottlosen Menschen. Und ihm tut es richtig weh, wo er diese gottlosen Menschen anschaut. Da steht in Vers 14: Ja, Herr, stehe auf, bewahre mich, beschütze mich, errette meine Seele. Und dann sagt er vor den Leuten: Mit deiner starken Hand, Herr, vor den Menschen dieser Welt, die alles im Leben haben, denen du den Bauch füllst mit deinen guten Gaben, die viele Söhne haben und ihren Kindern das Übrige hinterlassen. Wisst ihr, ihr Lieben, diese Frage, warum? Warum geht es den Ungläubigen im Vergleich zu mir so gut? Die stellt sich David immer wieder. Hier nicht, aber in anderen Psalmen. Und wir kennen diesen Psalm 73, wo er schief verzweifelt, als er gottlose Menschen sieht. Er sagt, ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, dass es den Gottlosen gut ging. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich, obwohl sie nicht nach dir fragen. Ich aber werde täglich geplagt. Das bewegte David. Er hat sich gefragt, warum? Ich diene Gott. Ich folge ihm. Ich richte mich nach ihm aus und mir geht es so schlecht. Und den gottlosen Menschen geht es so gut. Diese Frage beschäftigt ihn, auch hier. Aber dann kommt die Wende und der Ausweg. Und dieser Ausweg tritt immer wieder in seinem Leben ein, wenn er von den Problemen, von den Menschen plötzlich seinen Blick auf Gott richtet. Und er sagt, ich aber im Vergleich zu diesen Menschen will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen. Ich will mich satt sehen an deinem Bild, wenn ich erwache. Was für ein Wunder, dieser Blickwechsel, Wechsel der Blickrichtung. Noch hat David keine Antwort auf sein Gebet, noch wird er hart verfolgt, aber er weiß, die Nacht geht vorüber. Er weiß, die Feinde werden weichen. Er weiß, es wird ein Ende haben und er wird vor diesem gerechten Gott stehen und ihm ins Angesicht schauen. Er wird errettet sein. Lieben, dieser Psalm hat 15 Verse und in exakt 10 Versen befasst sich David mit Gott, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Zusagen. In diesen 5 Versen richtet er sich auf seine Probleme, auf die Menschen und da erlebt er, dass er schier wieder verzweifelt, dass er schier wieder fällt. Sobald er sich mit seinen Feinden befasst, mit seinen Problemen, steht er in der Gefahr, Gottes Güte zu vergessen und an ihr zu zweifeln. Und so geht es auch uns. Das Schauen auf die Umstände macht uns mutlos. Das Schauen auf Jesus Christus gibt uns Hoffnung und Mut. Und dazu werden wir immer wieder aufgefordert. Schau auf Jesus von hier, aus dem Wort Gottes. Ihr Lieben, das ist schön, wenn wir unsere Blicke immer auf Gott wenden, von unserer Situation immer wieder auf Gott. Und in Offenbarung 22, Vers 3 und 4, da haben wir tatsächlich diese Zusage, dass wir in das Angesicht Jesu und in das Angesicht Gottes schauen werden. Wir dürfen diese Zusage natürlich jeden Tag in Anspruch nehmen, wenn wir aufstehen, wenn wir aufwachen, in das Angesicht Jesu schauen. Das gibt uns Trost und Mut für den Tag. Ihr Lieben, aber das endgültige Schauen, das kommt. Das kommt, wenn wir vor Gott stehen, in der Ewigkeit sind. Einer der Lieblingsverse unserer heimgegangenen Schwester Helene Neufeld war auch dieser Vers und er wurde auf der Beerdigung von Willi zitiert. Ihr Leben war geprägt von tiefer Not, aber was deutlich rübergekommen ist, sie hat nie an Gottes Güte gezweifelt. Sie hat immer ihr Blick auf diesen Herrn geworfen. Blickrichtung ändern. Das ist so wichtig in unserem Leben. Das wünsche ich auch dir, mein lieber Zuhörer, dass du eine sichere Verbindung durch das Gebet hast, dass du diese liebevolle Korrektur in deinem Leben annimmst, dich nicht entziehst davon und dass du durch klare Wegweisung in der Schrift, im Wort Gottes erlebst, wie Gott dich leitet. Ja, und immer wieder dein Blick änderst von den Problemen zu Gott hin. Leider gelten diese Zusagen nur für Kinder Gottes, für Gerettete. Mein lieber Freund, wenn du heute da bist und diese Hoffnung nicht hast, dann möchte ich dich bitten, aufrufen, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Er wird alles gut in deinem Leben machen, wenn du unter seinem Schutz bleibst, zu ihm immer wieder fließt. Gott segne uns beim Nachdenken über diesen Psalm und beim Erleben dieser Zuflucht in Not. Gott ist da, ihm die Ehre. Amen.